Ich lese den Predigtext, der steht in Lukas Kapitel 24 und es sind die Verse 13 bis 32. Zwei von ihnen gingen am selben Tag nach Emmaus, einem Ort 11 Kilometer von Jerusalem entfernt. Sie redeten miteinander von all diesen Geschehnissen. Und als sie miteinander redeten, näherte sich Jesus und ging mit ihnen. Ihre Augen aber wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Da sprach er zu ihnen: Was sind das für Reden, die ihr so traurig miteinander wechselt? Da antwortete der eine namens Kleopas: Bist du der einzige Fremde in Jerusalem, der nicht erfahren hat, was diese Tage geschehen ist? Da fragte er: Was? Sie antworteten: Das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in der Tat und Wort und vor Gott und vor allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Obersten gefangen nahmen, damit er zum Tod verurteilt und gekreuzigt wurde. Wir aber hofften, er sei der, der Israel erlösen sollte. Bei all dem ist heute schon der dritte Tag, seit das geschehen ist. Zudem haben uns Frauen aus unserer Mitte verwirrt. Sie waren frühmorgens beim Grab, fanden seinen Leib nicht, kamen und sagten, sie hätten aber eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagten, er lebe. Da gingen einige von uns zum Grab und fanden es so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber haben sie nicht gesehen. Da sprach er zu ihnen: Ihr Toren, wie träge ist euer Herz, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Christus so leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Da fing er bei Mose und allen Propheten an und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezog. Und sie näherten sich dem Ort, wohin sie wanderten, und er tat so, als wolle er weitergehen. Sie aber nötigten ihn und sprachen: Bleib bei uns, denn es will Abend werden, und der Tag hat sich geneigt. Da ging er mit ihnen hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan, sodass sie ihn erkannten. Und er verschwand vor ihnen. Da sagten sie zueinander: Brannte nicht unser Herz, als er mit uns auf dem Weg redete und uns die Schrift öffnete? Amen. Liebe Gemeinde, zwei Männer sind am Ostersonntag, das war damals der erste Tag in der Woche und es war der letzte Tag des Passafestes. Sie sind auf dem Weg nach Emmaus. Sie waren Jünger des Herrn, das heißt, sie waren seine Schüler und haben von ihm gelernt, alles, was er gesagt hat und auch alles getan, was er ihnen gesagt hat. Sie haben mit ihm gelebt. Das war damals üblich bei Schülern und Lehrern, dass sie sein Leben teilten und er seines mit ihnen. Man folgte dem Lehrer. Und dann plötzlich dieser Schock, eine riesen Enttäuschung. Die zwei hatten ihre ganze Hoffnung verloren. Sie hofften, dass er der Messias würde, dass er dann gleich an die Macht kommt und sie natürlich mit ihm in hohe Posten versetzt wären. Also das war bei den Aposteln und den Jüngern durchaus ihr Glaube. Das hofften sie. Und dann wird er gekreuzigt. Abscheulich umgebracht. Und sie haben ihre ganze Hoffnung verloren. Sie wissen jetzt nicht mehr weiter und die zwei laufen weg aus Jerusalem hinaus. Und ja, sie sind buchstäblich am Boden und ihre Hoffnung ist buchstäblich begraben worden. Jetzt der Mann, der da geht und dann plötzlich fragt, warum sie so traurig miteinander reden, den erkennen sie nicht. Ist die Frage, warum sie ihn nicht erkennen. Es steht geschrieben, dass ihre Augen gehalten wurden. Das ist schon bedenklich. Also mir passiert es auch, wenn ich in Gedanken bin, dann kann ich gehen und egal wer mir entgegenkommt, ich kenne die Leute nicht. Ich bin so in Gedanken und es ist mir letzte Woche passiert, da habe ich eine gute Bekannte getroffen beim Laufen und sie... Ich habe auch Grüß Gott gesagt und dann ruft sie mir zurück, Reinhard, siehst du mich nicht? Nein, ich habe sie nicht gesehen. Aber sie hat mich gekannt und wusste, wie ich bin. Die zwei sind tatsächlich in Gedanken, also die sind am Boden. Die erkennen ihn nicht und es muss auch das gewesen sein, dass Gott ihn, dass ihn nicht erkennen ließ. Ihre Augen wurden gehalten, das ist nichts Normales. Wobei das kommt denn durchaus vor, also wie bei mir auch, ich bin halt weg in Gedanken und nicht bei der Sache. Ja, der Fremde, der fragt nach, was denn los ist. Und sie fangen an, ihm zu erzählen, was los gewesen ist. Und wie ja, und dann schimpft er mit ihnen. Also der Herr Jesus zu Lebzeiten hat nicht so mit seinen Jüngern geschimpft, wie er es jetzt tut. Er sagt ihnen, sie seien Toren. Wörtlich heißt das Anoid. Paranoid heißt neben dem Verstand. Anoid heißt ohne Verstand. Also es ist nicht schlimmer als paranoid. Sie sind wirklich völlig daneben. Ihr Verstand funktioniert nicht. Und das sagt er ihnen. Es gibt schlimmere Worte dafür, aber eigentlich ohne Verstand, ja, es ist ganz schlimm. Und das kriegen sie zu hören. Und dann hilft er ihnen zurecht. Er sagt ihnen aus dem Alten Testament, und zwar dem Gesetz, das sind die 5 Bücher Mose, und den Propheten, alle Stellen, die auf den Christus hinweisen, der sterben und auferstehen wird. Also wahrscheinlich hat er in 1. Mose 3,15 angefangen, wo geschrieben steht, dass der eine der Schlange den Kopf zertritt, sie aber wird ihm die Ferse zermalmen. Das heißt, ja, er wird verraten werden. Und das haben sie ja erlebt durch den Judas. Die Sündenmacht aber wird gebrochen. Besonders 3. Mose wird er erwähnt haben, da wo steht, dass der Sündenbock anstelle des Volkes geopfert wird und die Sünde wegträgt. Und natürlich auch, sie hatten ja eben Passa, und das ist das Passalamm, das ja auch für die Menschen geopfert wurde, damit sie nicht ins Gericht Gottes kommen. Und natürlich hat er ihn auch Psalm 22 zitiert, der davon redet, dass er verflucht wird von Gott. Und den Propheten Daniel, der in Kapitel 9, 26 wörtlich sagt, dass der Messias getötet wird. Und dann natürlich auch Jesaja 53. Ein Teil davon seht ihr an der Wand. Er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe liegt auf ihm, zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen. Unser aller Schuld. Und natürlich wird er ihnen auch die Stellen sagen, gesagt haben, Psalm 16, 10. Du wirst meine Seele nicht dem Tod überlassen und nicht zulassen, dass dein Heiliger verwest. Das und viel mehr wird er ihnen gesagt haben. Ja, und warum haben sie das nicht gesehen? Schon vorher. Sie kannten das Alte Testament faktisch auswendig, aber sie haben halt ihre eigene Sicht gehabt. Sie hatten ihre Brille auf, wie das zu sehen war. Sie haben es so gesehen, wie sie wollten. Sie glaubten das, was sie glauben wollten. Das war ihr Problem. Das ist ein Problem von vielen Menschen. Man glaubt, was man will. Verwirr uns ja nicht durch die Fakten. Ja, so war's. Und er macht ihnen jetzt die Schrift auf. Und ihr deprimiertes Herz beginnt dabei zu brennen. Er bringt es in den Zusammenhang. Er stellt sich selbst in die Mitte. Das ganze Alte Testament redet von Christus. Da, wo ein Befehl gegeben ist, du füllst ihn nicht aus. Du erfüllst ihn nicht. Du tust es nicht. Er hat es getan. Da, wo ein Verbot gegeben ist, er hat das Gute getan, das Gegenteil vom Verbot. Er hat nämlich das sehr Gute getan. Im Prinzip ist das ganze Alte Testament, jede Zeile redet indirekt von ihm. Und er zeigt ihnen natürlich die vielen direkten Stellen. Und er hat das alles getan. Und er hat es nicht für sich selbst getan. Ja, auch. Er hat es nicht nur für Gott getan. Ja, auch. Er hat es auch für die Seinen getan. Und das zeigt er ihm. Wann beginnt ihr Herz zu brennen? Als er ihnen Gottes Wort auslegt. Und Gottes Wort zeigt immer ein Dreifaches. Erstens, die Welt ist verloren. Niemand erfüllt die Ansprüche Gottes. Zweitens, Gott aber sendet seinen Sohn, der all seine Forderungen und seine Ansprüche erfüllt. Und das nicht für sich, wie ich gesagt habe, sondern für seine Jünger und ihnen. Für seine Schüler und ihnen. Er stirbt für sie und tauscht seine sehr gute Leistung gegen ihre mangelnde Leistung ein. Ist ein schmerzvoller Tausch für ihn, aber ein heilsamer für uns. Und das Dritte, was Gottes Wort eben auch sagt, da er persönlich unschuldig war, konnte der Tod ihn nicht festhalten. Er ist auferstanden. Er ist in den Himmel aufgefahren und ist Herr über Himmel und Erde, um seine Gemeinde zu bauen. Zu bauen, bis er eine neue Erde und einen neuen Himmel schafft, so wie Jesaja das vorausgesagt hat. Und das ist das, was er jetzt tut. Er baut seine Gemeinde und er tut ihr nur Gutes. Er nimmt ihre Sünde entgegen, macht sie weg. Er leitet sie durch sein Wort. Er herrscht über sie als König. Und das zu ihrem Besten. Auch wenn es nicht so aussieht in dieser Welt, er tut es, denn er steht zu seinem Wort. Also ihre Augen wurden gehalten, sie haben ihn nicht erkannt. Jetzt, als er ihnen Gottes Wort auftut, da wird Verstand und Herz und Seele Licht und sie erkennen ihn. Etwas. Ja, dieser Fremde tut das bei ihnen. Das Wort für Fremde ist hier Paroikos. Das heißt wörtlich außer Haus. Und obwohl er verschwindet, bringt er sie dazu, dass sie zurückkehren in sein Haus. Dort werden sie ihn wiedersehen. in seiner Gemeinde. Dort sind sie gut aufgehoben und dort ist er. Er ist nicht in der Natur zu finden, genauso wenig wie der Osterhase, also der richtige jedenfalls. Er ist manchmal auch nicht in den Kirchen zu finden, wenn sie ihn vernachlässigen oder sonst irgendetwas drin haben. Wenn sie mögen ihre Liturgie haben, wo ist Christus zu finden? Da, wo es gesagt hat, wo sich seine Leute in seinem Namen versammeln, wo er im Mittelpunkt ist in der Verkündigung, wo er im Mittelpunkt ist als der, der die Sünden vergibt, der reinigt, da ist er. Da, wo Gott geehrt wird und er war die Ehre für Gott und er leitet seine Jünger an, Gott zu ehren, da ist er. Also er war ein Fremder für sie und er öffnet ihnen die Schriften und ihr Herz beginnt langsam zu brennen und sie bleiben weder neben dem Verstand noch ohne Verstand. Sie finden ihn. Und dann kehren sie um und gehen schnurstracks zurück nach Jerusalem. Aber davor ist noch ein Ereignis. Sie gehen ins Gasthaus oder in die Herberge und bitten ihn, dass er mit ihnen da hineingeht. Und er geht mit. Und dann wirklich erkennen tun sie ihn erst, als er das Brot bricht. Es ist immer noch sind immer noch die Matzen, also das Passabrot. Er bricht es und segnet es, so wie er es beim Brot immer getan hat. Und daran erkennt sie ihn. Und er verschwindet. Es ist nicht von ungefähr, dass sie ihn beim Abendmahl oder es ist allerdings nicht das, was wir heute feiern, beim Brotbrechen und bei seinem Wort, bei seinem Dankgebet oder bei seinem Segen, da erkennen sie ihn. Das Abendmahl, das er verordnet hat und in dem all sein Gutes symbolisch und geistlich zu genießen ist, das hat folgende Bedeutung und ich lenke jetzt über zum Abendmahl. Wie es im Alten Testament versprochen worden ist, hat der Vater seinen Sohn in die Welt gesandt. Und Christus ist wahrer Mensch geworden, wie wir. Er hat gelebt, wie wir, aber ohne Sünde. Er hat Gott allen Gehorsam geleistet und nach dem göttlichen Gesetz alle Gerechtigkeit erfüllt. Er hat Gottes Zorn auf sich genommen, der wegen unseren Sünden auf uns lag. Und das müssen wir uns vorhalten. Also bist du nicht bei Christus, ist Gottes Zorn auf dir. Er hat diesen Zorn an unserer Stelle getragen, bis ans Ende seines Lebens. Er hat sich für uns erniedrigt bis in die Angst und in die Not der Hölle, sodass er ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er hat diese Gottverlassenheit auf sich genommen, damit wir nie mehr von Gott verlassen werden. Er hat durch sein Blut und seinen Tod das Neue Testament, den Bund der Gnade und der Versöhnung erfüllt, sodass er auch ausrufen konnte, es ist vollbracht. Und so wurde er unschuldig zum Tod verurteilt, damit wir vor Gottes Gericht freigesprochen werden. Sein Opfer am Kreuz ist der einzige Grund unserer Erlösung, denn er hat ein für alle Mal unsere Schuld bezahlt. Sein Opfer am Kreuz ist der einzige Grund unserer Heiligung, denn er hat uns mit seiner Gerechtigkeit überkleidet, damit dieser Glaube wirksam wird, der die Welt in göttlicher Gerechtigkeit überwindet, das heißt ihm nachfolgen. Sein Opfer am Kreuz ist auch der einzige Grund unserer Gemeinde. Denn der Herr Jesus hat uns zu Gliedern seines Leibes zusammengefügt. ein Leib. Wie wir alle von dem ein Brot essen und von demselben Wein trinken, sollen wir als Glieder seines Leibes in herzlicher Einheit zusammenstehen und zusammenleben. Das steht so in Epheser 4,32. Also, sie haben ihn erkannt, als er die Worte sprach und das Brot brach. Erheben wir unsere Gemüter, unsere Herzen, unser Denken zu Christus. Er ist zur Rechten des Vaters, von wo wir die Erlösung erwarten. Wir suchen unseren Herrn nicht so, als wäre er in Brot und Wein. Brot und Wein hier sind geistliche Speisen und versichern uns, was er für uns getan hat, tut und auch tun wird. Also er ist nicht in Brot und Wein. Es ist geistlich zu sehen und geistlich zu genießen. Wir kommen zum Abendmahl. Der Herr Jesus in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte, brach es und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut so oft, ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Amen.